Liebe Ursula, findest du das eigentlich zeitgemäß, dass man die Büchse aus dem Schrank holt und die Bevölkerung in die Wälder schwärmt, um wild zu schießen? Ich bin kein Jäger, aber ich habe gelesen, dass du Jägerin bist.
An deiner Formulierung merkt man schon, dass du kein Jäger bist. Die Bevölkerung schwärmt hoffentlich nicht in den Wald, um ein Wild zu schießen. Ja, ich bin Jägerin. Du hast gesehen wahrscheinlich die Geschichte im Standard
Genauso, vor zwei Jahren.
Das war ganz interessant. Da kam jemand auf mich zu, die hatten Interesse, eine Jägerin zu porträtieren, um die Urbanisierung der Jagd darzustellen. Offensichtlich hat sich niemand bereit erklärt, weil niemand da vor die Kamera quasi treten wollte. Und ich habe gesagt, also gerne, weil ich finde, man muss viel mehr versuchen, zwischen den Jägern, Jägerinnen und Nichtjägern zu vermitteln, weil auch hier, glaube ich, die reden sehr viel übereinander, aber selten miteinander. Und ich glaube, es gibt wenig so viel Missverständnisse und Unwissen wie zwischen Jägern und Nichtjägern. Was ist dein Eindruck?
Du sagst Urbanisierung der Jäger. Ich kenne die Jagd eher mehr so aus dem ländlichen Bereich. Ich habe einen familiären Bezug dazu gehabt. Die Urbanisierung, ist das nicht ein elitärer Sport geworden?
Ja, das mag am ersten Blick so wirken. Das kam auch bei dieser Geschichte damals raus, bei dem Porträt, weil es ging dann online und das Standardforum ist eskaliert. Ich kann mich erinnern an so Begriffe wie diese distinktionsgeile Städterin, glaube ich, war es die Formulierung, die mit ihrem Mini Cooper direkt bis zum Hochstand fährt und dann schießt. Also so wurde das interpretiert, weil das Porträt war ja ein sehr ausführliches. Und es war für mich ein schönes Beispiel, selbst zu erleben, wie schnell das emotional eskaliert, das Thema. Auf der einen Seite die Nichtjäger, die sagen, wie du es vorher formuliert hast, Menschen gehen in den Wald schießen, um einfach zu schießen, andauernd. Und auf der anderen Seite die Realität der Jagd, die heißt, 365 Tage im Jahr im Revier zu arbeiten, sehr viel Aufwand zu betreiben und ab und an ein Stück zu erlegen, um Wildbret zu bekommen. Das ist mein Antrieb, warum ich jagen gehe, weil es mich interessiert hat immer schon. Deswegen habe ich vor einigen Jahren die Jagdprüfung gemacht und habe das Glück, dass ich mit vielen Bekannten und Freunden ins Revier gehen darf und von denen nach wie vor lerne. Ich bin immer noch Jungjägerin quasi. Aber mir ist vor einiger Zeit jemand aufgefallen auf Facebook, der nennt sich Jägetarier, heißt Peter Zinter, ist ein Haubenkoch und der versucht etwas, was vielleicht noch wenige probieren, als Jäger und Koch die Nichtjäger mitzunehmen über seine Facebook-Seite. Der zeigt sehr offen her, wenn er ein Wild erlegt, wenn er es aufbricht, wenn er es zerlegt, wie er alles vom Wild verkocht, was man mit den Teilen machen kann und versucht, so ein bisschen Respekt und Wertschätzung vor dem Lebewesen zu generieren. Und das fand ich irgendwie sehr ansprechend, weil das gefällt mir und ich glaube, das gibt es noch zu wenig.
Finde ich sehr interessant. Ich persönlich kann mir kaum vorstellen, ein Tier zu töten, was ein Widerspruch ist, natürlich dazu, dass ich sehr gerne Fleisch esse.
Dass du Fleischesser bist.
Genau,
ich sage
so
ja,
ist es, ja,
ich finde, jeder von uns, der Fleisch isst, sollte zumindest einmal sich mit einem Schlachthof auseinandergesetzt haben oder Gott sei Dank wird nicht jeder Jäger, das wird auch nicht funktionieren, aber man sollte sich bewusst machen, es ist ein Lebewesen, es wird zum Lebensmittel. Wenn ich Fleisch esse, muss ich ein Verständnis dafür haben, dass dafür ein Tier sterben muss.
Das verstehe ich auch und genau das werden wir jetzt mit Peter besprechen. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt.
Also hallo, ich bin der Peter Zinter, bin 44 Jahre und ehemaliger Haubenkoch und Gastronom und aber eigentlich, glaube ich, ist mir in meinem Leben immer ums Kochen gegangen, gell? Und später dann halt um die eigene Wertefindung ohne Fremdbetatschungen, sagen, also der ist so super, sondern einfach meine eigenen Werte zu finden und die haben sich dann halt in Lebensmittelbeschaffung und Respekt vor den Lebensmitteln metamorphiert, würde ich fast sagen eigentlich. Da ist mir auf einmal vieles nicht mehr wichtig gewesen, auch nach meinem Schlaganfall nicht, gell, dann siehst du die Welt auch auf einmal anders. Und dann schaust du plötzlich mehr auf deine Familie, auf dein Leben, auf deine Gesundheit und da gehört halt die Ernährung auch dazu. Ne?
Da muss ich gleich reingrätschen. Ist Kochsein ein dermaßen stressiger Job?
Es kommt darauf an, wie intensiv und wie ernst man, wie intensiv man das betreibt und wie ernst man das nimmt. Ne? Es kann auch ein ganz einfacher Job sein, wenn du sagst, du machst Systemgastronomie. Dann, ich habe jetzt da in Wien ein Restaurant auf Schiene gebracht, ein Systemgastronomie-Restaurant. Das möchte ich auch gar nicht nennen, weil das war ja auch ganz wichtig, da jetzt da nicht so involviert zu sein.
Das heißt, du consultest auch.
Ja, das mache ich auch. Denn ich möchte nicht mehr jeden Tag in der Küche stehen und mal da den Dodel runterarbeiten, auch wenn es Spaß macht. Aber mit meiner Gesundheit geht das halt nicht mehr so. Es ist nicht mehr so vereinbar. Und somit habe ich beschlossen, dass ich halt nicht mehr aktiv jeden Tag in der Küche stehe.
Aber du stehst noch in der Küche?
Nein.
Gar nicht.
Interessiert momentan. Mich nicht.
Zu Hause.
Zu Hause schon. Ja. Gestern haben wir Weihnachtskekse gebacken.
Okay. Okay, wir produzieren, kurz und diskret, wir produzieren Anfang Juni und Peter backt Weihnachtskekse.
Nein, nicht ich, sondern meine Kinder, die wollten nur mit den Kekse backen, haben gesagt, dann tun wir halt Kekse backen. Ne?
Okay. Out of time.
Ja.
Okay. Das heißt, du berätst Gastronominnen, Gastronomen, die irgendwie ein neues Lokal aufsperren wollen oder halt vielleicht ein weiteres, keine Ahnung, und schaust da an, wie du die so unterstützen kannst, dass das irgendwie ein sinnvolles, kluges Konzept wird?
Genau, es geht aber auch um Küchen- und Betriebsoptimierung. Das heißt, ich stelle mich auch in die Küche rein, weil es macht mir nach wie vor Spaß und schaue einfach mal zu, ein paar Tage. Aber in Wirklichkeit brauchst du nur ein paar Stunden zuschauen und du hast schon einen Gesamtüberblick. Also so schwer ist es nicht, dass du siehst, was da falsch läuft oder ob sogar alles super ist. Ob die Einstellung von den Personen die richtige ist überhaupt für diesen Job, ist auch ganz wichtig, denn man darf nicht vergessen, am Ende des Tages, für einen nicht ambitionierten Menschen ist es einfach nur ein Job, der kommt, macht sein Ding und geht wieder nach Hause. Für einen Koch, der das mit Leib und Seele macht, und dem brauche ich das eh nicht erklären, weil der weiß das eh selber. Ne? Und du bist ja nicht nur Koch oder Betriebsoptimierer, du bist ja Suchtmittelberater, du bist Finanzberater, wenn der ein Spielproblem hat oder sonst irgendwas, du bist Hausmeister, du bist das Mädchen für alles in Wirklichkeit. Ne? Also das hat ja nicht nur mit Kochen zu tun. Und naja, aber zurück zum Thema von Respekt zum Lebensmittel, also nach diesem Schlaganfall, da bin ich halt drauf gekommen, was halt alles nicht wichtig ist. Und deshalb bin ich ja eigentlich auch Jäger geworden, weil wir haben wir gehen ja seit 6 Jahren nicht mehr in den Supermarkt, also wir gehen schon in den Supermarkt, aber wir kaufen kein Fleisch, noch länger, warte mal, jetzt sind es schon 8 Jahre, glaube ich. Wir kaufen halt kein Fleisch und solche Geschichten, wir kaufen schon Butter und Milch natürlich, weil da gibt's halt leider keinen Bauern in der Nähe, der ganz anders in Kärnten, gell, wir sind oft in Kärnten, da hast du schon deine Bauern rundherum, aber hier nicht. Und da muss ich halt auf den Supermarkt ausweichen und das ist halt einmal so. Ne?
Mhm. Aber Fleisch kaufst du seit vielen Jahren nicht mehr, sagst du,
schon lange nicht mehr.
Jäger bist, du bist Jäger geworden, um Fleisch zu bekommen?
Das war der einzige Grund, warum ich jagdlich aktiv sein wollte, denn wir haben so eine Art Selbstversorgergarten da draußen, jetzt nicht mehr so groß wie früher. Und das ist nur eine kurze Saison, wo du Selbstversorger sein kannst von Gemüse. Und es ist ein recht eine kleine Vielfalt, also eben keine Vielfalt, sondern eine recht beschränkte Produktgruppe. Und das wollten wir halt einfach ausweiten. Das hat begonnen dann, dass wir gesagt haben, okay, dann halten wir Hühner und Hasen.
Oh, okay.
Die Hasen haben dann aber einen Namen bekommen und gesagt, ja Papa, sie dürfen schon eines natürlichen Todes sterben. So, ja, im November. Das haben sie nicht so lustig gefunden. Und die Hasen haben dann, und das waren 5 richtig große Fleischhasen, gell, die haben so 4 Kilo gehabt und die haben uns den ganzen Garten verwüstet. Ne?
Weißt,
ja, und die haben wirklich halt eines natürlichen Todes sterben dürfen. Und bis es soweit war, als da ausgeschaut, war ja alles untergraben, ne?
Okay, und ihr habt jetzt keine Hasen mehr, weil das nicht funktioniert,
weil
die Kinder die Hasen nicht verlieren wollen. Okay, bei den Hühnern geht das schon?
Mit den Hühnern geht das schon und sie wissen das auch. Also was passiert, sie waren auch schon dabei beim Schlachten nicht, weil das muss nicht unbedingt sein. Und das kann jedes Kind mit Selbstbestimmung beurteilen, ob ich da zuschauen will oder nicht. Ich forciere sie nicht dazu, das wäre auch nicht richtig, glaube ich. Aber beim Rupfen oder so sind sie schon dabei, weil du musst halt auch was für dein Lebensmittel tun. Ne? Und das Tolle ist halt, wenn ein Kind schon damit in Berührung kommt und also jetzt nicht nur physisch, sondern auch psychisch, macht es was in einem Menschen. Du bekommst halt viel mehr Respekt von einem Lebewesen, das ein Lebensmittel wurde.
Mhm.
Und heutzutage ist es ja viel zu einfach. Du bestellst eine Pizza, isst die Pizza, schmeißt den Rand weg oder sonst irgendwas. Ich sehe es auch, wie manche Leute Hühnerbein abnagen, wo dann noch die Hälfte am Fleisch oben ist und die das wegschmeißen. Da kriege ich innerlich Krämpfe. Und das ist das Tolle daran, wenn ein Kind selbst damit in Berührung kommt, weiß, dass das Tier für einen sterben muss, sieht, was das für eine Arbeit ist, hat das den großen Vorteil, da bleibt nicht viel über, sondern es wird alles mit Bedacht aufgegessen. Und das ist ein ganz großer positiver Aspekt davon.
Aber von den Hühnern seid ihr nicht satt geworden? Du hast dir gedacht, du brauchst größere Tiere.
Ja, also es ist ja erstens mal so, drum auch je Vegetarier, wir essen ja nicht nur Fleisch, wir essen auch sehr, sehr viel Gemüse. Aber du kannst nicht einmal in der Woche ein Huhn essen und irgendwann hängt es da halt beim Hals raus. Und gute Rinderbauern habe ich erst jetzt in der letzten Zeit hier kennengelernt rundherum oder die haben sich auch erst jetzt angesiedelt. Oder ich wusste einfach davor nichts von ihnen und haben gesagt, naja, ich möchte halt unser Lebensmittelspektrum verbreitern. Erweitern und somit war dann die Jagd. Das war für mich ganz klar. Ich möchte Jäger werden, weil ich Fleisch essen möchte. Und ihr seht auch ein paar Trophäen, die für mich eigentlich gar nicht so wichtig sind, wie es vielleicht für manche anderen Leute erscheint. Denn eigentlich, und das ist Gott sei Dank nur ganz wenig, was da eigentlich hängt, denn eigentlich bin ich ja Fleischjäger und das bedeutet, ich schieße nicht die großen alten Tiere oder die, wie sich viele gerne, Jäger gerne verteidigen, wir schießen ja nur die alten und die kranken Tiere. Nein, ich schieße nur die jungen Tiere am allerliebsten, denn die sind gesund, die sind schmackhaft und sind eine wertvolle Nahrungsquelle eigentlich, ne? Und darum bin ich gar nicht auf die alten Tiere oder Trophäentiere aus, weil wenn du jetzt an so einen Trophäenhirsch schießt, aus dem kannst du vielleicht das Salami oder Hammer Salami gemacht, aber da ist halt das Fleisch nicht mehr so genussfähig, ne? Schon auch, aber halt nicht mehr als Frischfleisch, sondern da machen wir halt Wurst draus oder ein Hirschschinken oder so, das passt schon gut. Aber eben, wie gesagt, ich bin auf die jungen Tiere aus und deshalb bin ich eigentlich Jäger geworden. Ne? Und das funktioniert super. Die Kinder wollen gar kein normales Schnitzel mehr essen, wenn das zu wenig, also zum Kalbschnitzel schon überhaupt nicht. Weil es hat keinen Geschmack. Heutzutage hat ein Kalbschnitzel keinen Geschmack mehr. Alles schmeckt nichts.
Im Vergleich zu einem Wildbrett wahrscheinlich.
Ja, genau. Mhm. Und die Kinder, und das sage ich jetzt nicht nur euch, sondern es ist auch wirklich so, die wollen gar keinen Kalbschnitzel essen, die wollen ein Rehschnitzel essen oder ein Hirschschnitzel oder ein Wildschweinschnitzel, weil für sie hat das einfach mehr Geschmack. Und das ist halt auch der Mehrwert für mich. Erstens schmeckt es ihnen, es ist gesund und wir haben sogar selber besorgt. Ich habe das Tier lebend gesehen, Ich habe es tot gesehen. Da kann man ja so eine kundige Person machen. Das heißt, ich darf das Stück Wild auch beurteilen.
Du darfst bewerten, ob es gesund ist und genussfähig
ist. Genau, oder? Richtig. Auch für andere fremde Personen, nicht nur für mich. Das war mir ganz wichtig. Das heißt, ich sehe von Anfang bis zum Ende alles und besseres Fleisch gibt es eigentlich eh nicht für uns. Also
du hast vorhin beschrieben bei den Händeln, dass du die Kinder da involvierst und die interessieren sie beim Rupfen oder so und sie kriegen damit ein Gespür, dass es ein Tier war, das man dann isst. Und Wir haben ja das ein bisschen verloren, wir sind in einer sehr sterilen Welt und glaube ich, wollen oft gar nicht wissen beim fertigen Essen, dass ein Lebewesen dahinter steht, weil da müssten wir uns vielleicht mehr Gedanken machen, wie ging es dem Lebewesen, will ich so viel davon essen und. Und die Jagd gibt ja einen sehr unmittelbaren Zugang. Nimmst du die Kinder zur Jagd auch mit, um ihnen das zu vermitteln?
Ja, also die älteren zwei waren schon öfters dabei. Man kann aber nicht sagen, also ich glaube beide so 3 oder 4 Mal und irgendwann haben sie gesagt, du Papa,
Fahrt.
Ja genau, Fahrt, eigentlich interessiert mich das nicht so und das akzeptiere ich auch so, es bringt ja nichts, wenn er mitkommt und dann spielt
man. Man muss vielleicht dazu sagen, man sitzt oft viele Stunden, ohne dass man auch wild erblickt oder dass man auch schießt, oder? Und das ist für Kinder wahrscheinlich nicht sehr spannend.
Erstens das, also schau, und das ist, jeder glaubt, ich schieße alles, was da vorbeikommt und fertig ist, aber im Schnitt ist es so, wenn ich gehe 10-mal rausjagen und schieße einmal, weil es halt immer, es passt halt gerade nicht, es kommt nichts oder kommt das Falsche oder es gibt so viele Faktoren.
Was heißt, es kommt das Falsche, vielleicht noch kurz zur Erklärung für alle, die nicht Jäger sind und uns zuhören.
Achso, ja. Nein, es ist ja so, es gibt Schuss- und Schonzeiten. Und wenn dann zum Beispiel ein Rehbock kommt im März, der hat dann auch Schonzeit, wird er halt einfach nicht geschossen. Außerdem wirst du nicht viel sehen, weil der wird noch im Bast sein oder erst schießen, also das Geweih. Und wir müssen uns, oder auch gerne, aber wir halten uns halt an das Jagdgesetz, das gar nicht gesetzlich bedingt ist, sondern der Natur bedingt ist. Und ich finde es halt falsch, schon vorzeitig irgendwo einzugreifen, wo es nicht notwendig ist eigentlich. Ne?
Und wenn du jetzt, entschuldige Christoph, ich habe noch eine Nachfrage. Wenn du im Wald bist, du schießt ein Stück Wild, erklär uns noch kurz, was passiert dann? Weil nimmst du das Stück Wild mit nach Haus? Du hast vorhin erzählt, ihr habt eine eigene Kammer hier, Zerlegekammer, glaube ich.
Ja, alles, ja.
Was passiert denn dann? Weil das haben wir ja bei der Verbindung von dem lebenden Tier hin zu, es wird ein genussfähiges Lebensmittel. Was passiert da dazwischen?
Ja. Emotional passiert auch sehr viel dazwischen. Das erste Mal, ich kann mich noch erinnern, habe ich mein allererstes Reh geschossen, also ein Schmaltier, also ein junges Reh.
Junges weibliches Reh.
Richtig, genau. Und dann kommst du halt zum Stück, also zum Tier hin. Und siehst es einmal da tot da liegen, ne? Im besten Fall, Gott sei Dank war es so. Und Und das war irrsinnig interessant, das allererste Mal mit einem kalten Messer in einen warmen, toten Körper reinzustechen. Das ist schon, also wenn man da nicht eine Emotion spürt, dann ist man wirklich ein gefühlsloser Mensch. Also das ist nicht, und das ist sehr viel Andacht, denn in diesem Moment wird ein Lebewesen zum Lebensmittel für mich. Mhm. Und sobald das passiert ist, also ich nehme das Tier direkt, wo ich es geschossen habe, aus. Das heißt, die ganzen Innereien werden rausgenommen. Die hebe ich mir auch auf. Also Niere, Milz sogar, Leber, Lunge, Herz. Der Rest wird weggeschmissen.
Bleibt im Wald und der wird von Wald, anderen.
Außer beim Wildschwein, da mache ich es nicht so, denn wir müssen aufpassen wegen der ASP, also der
afrikanischen Schweinepest,
dass wir alles daran tun, dass wir den Virus nicht verbreiten. Und deshalb wird das Wildschwein separat entsorgt. Das ist ganz wichtig. Das wird nicht im Wald gelassen. Aber ansonsten schaue ich das natürlich. Wir wollen ja.
Du bist alles.
Wir wollen uns, genau. Ich möchte alles verwerten und essen. Wobei ich mag auch nicht alles, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt Leute, die das anderen Sachen halt auch mögen. Und dafür hebe ich es halt auch auf, zum Beispiel. Ne? Aber ich wollte noch zum Entsorgen sagen, wir müssen ja schauen, weil die Jagd ist ja recht angefeindet. Zur Anonymisierung von Fleisch kommen wir später dann nochmal zurück. Ich schaue natürlich schon, dass das nicht neben einem Feldweg liegt, wo die Radfahrer vorbeifahren oder sonst irgendwas. Also das heißt, dass wir die nächste Böschung im besten Fall vielleicht noch mit der Schaufel kurz ein bisschen Erde drüber und gut ist es dann, gell? Ja, und die Innereien nehme ich separat mit. Das Tier gebe ich ins Auto rein und fahre gleich unverzüglich zu mir nach Hause. Und da wird es dann in der Wildkammer aufgehängt, wird es nochmal, falls es sein muss, gesäubert. Und dann kommt es im Wildkühlschrank rein und bleibt je nach Alter des Tiers ein paar Tage hängen. Im Schnitt lasse ich die jungen Tiere lasse ich nur 3 Tage hängen. Ein adultes, also ein erwachsenes Tier bis zu 5, 6, 7 Tage. Aber länger ist auch gar nicht notwendig. Früher war das ja so, mein Hotgut. Da wurden die Hase, Fasane so lange hängen lassen, bis der schon runtergesaftelt ist. Das ist nicht mehr so notwendig in der heutigen Zeit, aber früher war das halt Sitte. Das brauchen wir nicht.
Hast du dein eigenes Revier? Teilst du dir ein Revier? Pachtest du ein Revier in der Nähe da? Oder?
Ja, in der Nähe da, das ist halt immer relativ. Ich war 5 Jahre lang in Bad Fürslau, also bei Bad Fürslau im Tristingtal da hinten, also so Herrenstein, Eigen, Altersdorf und habe mich dann beruflich verändert und bin dann nach Nikic gegangen. Nikic ist da im Mittelburgenland, südlich vom Neusiedlersee, ungarische Grenze. Da war ich letztes Jahr und nächstes Jahr bin ich auch wieder dort. Dieses Jahr habe ich ausgelassen, weil aus mehreren Gründen. Und ja, da fährst du halt 1 Stunde nach Hause. Das macht aber überhaupt nichts, denn das Tier, sobald es ausgenommen ist, braucht sowieso eine Zeit zum Abkühlen. Das heißt, es kühlt natürlich ab. Und das ist sogar besser, als wenn ich ein frisch geschossenes Tier gleich in die Kühlung reinhänge. Da kennen sie das Fleisch überhaupt nicht aus, ne? Und somit macht es überhaupt nichts.
Man hört da den Koch raus, gell?
Da ja, schon.
Das Fleisch überhaupt nicht aus.
Ja. Ich bin total fasziniert von diesen Vorgängern. Ich bin ja kein Jäger.
Christoph ist ja kein Jäger.
Hab allerdings auch nichts gegen die Jagd, das muss man auch sagen.
Gut, du isst ja auch gern Fleisch.
Das heißt, für dich muss das ja eigentlich Fleisch.
Eine gute Quelle sein, oder?
Jetzt haben wir eine gute Quelle. Ja.
Du, wie ist denn, Nachfrage zum Christoph, wie ist das organisiert, dein Revier? Du hast das gepachtet mit mehreren gemeinsam, weil ich glaube, man stellt sich oft ja auch vor, selbst nicht jagend, man muss dort ganz viele Tiere schießen in einem Revier und also ich glaube, man hat oft falsche Vorstellungen von was Revierarbeit
absolut
heißt.
Absolut, was ich an Aufklärungsarbeit leisten muss, fast täglich ist unglaublich, denn es ist für mich die Jagd immer ein Thema, gesellschaftlich auch. Und ja, also ich bin im Moment eines nicht Pächter, sondern Ausgeher. Das heißt aber trotzdem, du zahlst einen gewissen, recht hohen Geldbetrag dafür, dass du draußen im Wald sitzen kannst und jagen darfst. Ne?
Und hast du eine bestimmte Stückzahl, die du jagen darfst in diesem Revier? Weil es gibt ja sehr unterschiedliche Regelungen.
Wir sind eine Gruppe an Jägern, die auch recht gut befreundet sind. Das sind alles anständige Menschen, denn wir müssen, da habe ich halt auch schon andere Sachen erlebt, wir müssen ja miteinander die Jagd betreiben und nicht jeder für sich. Und das kannst du nur mit Menschen, die aufrichtig sind und ehrlich sind und ihre Passion genauso teilen wie du. Das ist beim Kochen übrigens ganz genauso. Mhm. Und da haben halt die falschen Leute nichts verloren. Und da habe ich das große Glück, dass das so ist. Und wir haben im kompletten Jagdrevier eine gewisse Anzahl, die wir erfüllen müssen.
Also ist auch etwas ein spannendes Thema, das viele überrascht in meiner Erfahrung, weiß nicht, wie du das siehst, dass man eine gewisse Stückzahl erfüllen muss. Mhm. Und die Wahrnehmung ja oft ist, man will viel schießen, aber die Stückzahlen ja oft gar nicht erreicht werden, die vorgegeben werden.
Ja, überhaupt nicht erreicht, denn das Tier, also das Wild, ist ja hauptsächlich nachtaktiv. Und wie willst du, und du darfst den Hirschen zum Beispiel, oder überhaupt allgemein das Wild, bis aufs Wildschwein und Raubwild, nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang, nach Sonnenuntergang oder eineinhalb Stunden bis zu einer Stunde vor Sonnenaufgang schießen. Das ist halt Bundesländer.
Das heißt, du darfst nicht mit Nachtsichtgerät zum Beispiel.
Auf Wildschwein schon,
ja.
Auf alles andere nicht. Und
es gibt ja Bundesländerregelungen, oder? Genau. Zu den diversen jagdlichen Themen, weil das Ländergesetzgebung ist. Also es ist eine recht komplexe Materie.
Ja, also das ist nicht so Holradio, sondern du musst schon darüber informiert sein. Mhm. Denn sonst bist du sehr schnell sehr belangbar, sagen wir mal so.
Und machst ganz sicher was falsch, wenn
mit
du dich
Sicherheit
nicht
sogar
ständiger informierst. Ja. Es ändern sich die Dinge.
Und schau, wir sind alle Menschen und ich glaube, kein Jäger hat noch nicht was falsch gemacht. Nur wenige geben es halt zu. Das ist halt einmal so. Aber eben und drum sage ich, ich möchte gerne mit anständigen Leuten jagen, die alle mit Bedacht ihrer Passion, ihrer Leidenschaft nachgehen, den Hobbys, das kennst. Das muss man auch ganz klar
mal
sagen.
Aber bei dir ist die Situation ja ein bisschen anders, weil du gehst ja nicht als Hobby zur Jagd, sondern...
Das sage ich ja, das ist ja kein Hobby.
Genau, du gehst ja zur Jagd, weil du Fleisch jagst.
Ja.
Ja. Sind eigentlich alle die Tiere, die du auch essen willst, in diesem Revier vorhanden? Also Wildschweine, Rehe, Hirsch, weiß ich nicht, Fasan oder...
Ja, alles, was du gerade aufgezählt hast, ist da.
Hase
ist
alles auf, da?
Ja, ja, alles. Natürlich gibt es auch Reviere, wo es nur Rehe und Schweine gibt. Ich habe das große Glück, dass es ein tolles Revier ist, also von Hirschen, also Schwarzwild, Rotwild, Rehwild. Sagen wir einfach Reh, Hirsch und Wildschwein.
Wir haben ja gesprochen über die Verständnis- und Aufklärungsarbeit und das ist etwas, wo wir zwar schon gesprochen haben, die Jagd ist etwas sehr Exklusives, nicht zuletzt auch wegen der Sprache, die eine ganz eigene ist und wir versuchen ja, nicht exklusiv zu sein.
Ich bin Laie, ihr müsst mit mir so reden, weil ihr es versteht.
Ich möchte aber ganz kurz was sagen. Ja. Und das ist ein großer, großer Fehler, dass viele die Jagd als exklusiv sehen. Denn, und ist es leider auch, denn viele, ich möchte jetzt ja nicht alle über den Kamm scheren und darum ist es für einen passionierten, leidenschaftlichen Jäger so schwer. Denn es gibt auch Jäger, die quasi die Sonntagsjäger oder die halt ihren guten Bock oder super Hirschen schießen und dafür bezahlen, was sich ein normaler kleiner Jäger nicht leisten kann. Also das heißt, ich möchte, ganz klassisches Ding, ich wollte ein Revier pachten. Das Revier kostet im Jahr 6.000 Euro. Das ist ein ganz, ganz kleines Revier. Also darum, wir sind an der Untergrenze. Und ich habe es nicht bekommen, weil es halt einen Wiener Doktor gegeben hat, der hat das Doppelte zahlt. Aber da bin ich mir recht sicher, dass der halt aber vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr halt irgendwas schießt und nicht jagen geht und dann wieder heimfährt. Das heißt, das Revier erfährt keine jagdliche Betreuung, sondern das ist einfach nur da, um die zwei Stücke im Jahr zum Schießen oder drei und fertig. Und das ist eine Exklusivität.
Und das ist ein klischee-erfüllendes Gebaren,
genau.
Muss man sagen.
Und das wollen halt wir richtigen Jäger nicht, denn das ist in diesem Fall exklusiv, weil es nur eine Geldsache ist. Und ich glaube, du kannst nur dann anständig jagen, wenn du halt auch oft in Jagdrevier draußen bist, auch deine Füchse schießt, also dein Raubwild schießt. Oh, da, warum muss man Fuchs schießen? Ich kann es euch ganz genau sagen, weil sich da jetzt sicher wieder viele echauffieren werden, warum schießt man einen Fuchs? Ein Fuchs schießt man deshalb, weil es ein Raubtier ist, also ein Nestplünderer, ein Gelegeplünderer, ein Opportunist natürlich, der frisst alles, was... Ein Kulturfolger, das heißt, der wird immer bei Menschen sein, wo es irgendwo was zum Schnappen gibt, was einfacher für ihn ist, als irgendwas zu jagen. Da wird der Fuchs immer dabei sein. Und der Fuchs hat keinen natürlichen, großartigen Feind. Die Tollwut, das war der natürliche Feind des Fuchses, gibt es nicht mehr, weil ja dann Schluckimpfungsköder ausgelegt worden sind. Na, jetzt hat der Fuchs keinen natürlichen Feind mehr. Und die Populationszahl steigt, 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 steigt und steigt. Das heißt, dort, wo lange kein Raubwild bejagt worden ist, wird es keine Hasen geben, keine Fasanen geben, keine Vogelartenvielfalt. Das heißt, da wird es nicht mehr diese kleinen Biotope geben, also die kleinen Regionen geben, wo jetzt verschiedene Tiere beheimatet sind, sondern das wird es alles nicht mehr geben. Und darum muss man den Fuchs, den Prädator, bejagen. Und damit er aber nicht umsonst stirbt, habt ihr gesehen, da sind
alle
Bälge präpariert.
Ja. Sagst du kurz, was ein Balg ist?
Also das Fuchsfell, wenn man so möchte.
Wir sind ja bei der nicht exklusiven Sprache,
haben
wir
gesagt, wir müssen es erklären. Also das Fuchsfell, wenn man so möchte,
Wobei das Fleisch aber des Fuchses nicht gegessen wird, oder?
Na ja, früher in der Schweiz ist es schon gegessen worden, gell?
Da gab's ein Hund eigentlich, nicht? Das ist ein hundeähnliches Tier,
ja,
oder?
Wenn man so möchte, ja. Ja. Wurde schon gegessen in der Schweiz früher, vor vielen, vielen Jahren. Da gab es den Fuchspfeffer, gell? Das ist eine Spezialität. Aber warum sollte man auch nicht essen? Ja. Also ich sage dir ehrlich, wenn es um Leben und Tod geht, natürlich esse ich auch einen Fuchs. Du musst halt nur aufpassen mit den Trichinen, wie alle Raubtiere wieder oder wie alle Allesfresser, sagen wir so, da zählt das Wildschwein dazu, ist Allesfresser. Der Marder, der Fuchs, die Elster, die Krähen, würde ich übrigens auch alles essen, bis auf den Fuchs jetzt nicht unbedingt. Aber da musst du das Fleisch richtig gut durchgaren oder eine Fleischprobe an die AGES schicken. Also
bevor du konsumierst, bevor du es verarbeitest.
Auf Trichinen quasi. Wird das untersucht, genau. Mhm. Also es ist nichts Verwerfliches dran, das zu essen. Ganz im Gegenteil, ein Dachs schmeckt zum Beispiel für mich sehr köstlich. Wir machen auch selber einen Dachsschinken, wenn es halt gerade so weit ist. Aber jetzt nicht mit einem alten Dachsbären, also mit einem Dachs, mit einem Altut.
Ein Dachsmann, ein riesiger Waschel,
der ranzelt wie ein alter Schafbock. Das kannst du nicht essen. Ne? Aber die jungen Dachs sind schon.
Gehst du aus deinem Revier auch raus und jagst woanders, in den Bergen zum Beispiel, weiß ich nicht, Steinbock, Gams, ja, also solche Tiere?
Ich habe das große Glück in meinem Leben, dass ich jemanden kennengelernt habe, der mich sehr gern hat und den ich sehr gern habe. Das ist, der Name ist ja egal. Na, ist wurscht, das ist der Gerd, der Nachname ist egal. Und der hat uns das große Geschenk gemacht, dass ich dort, also wir wohnen da jedes Jahr auf einer Almhütte, ja, und dass ich dort quasi das Jagd- und Fischereirecht habe. Das heißt, mit ihm darf ich Gamsjagern gehen oder fischen gehen, was andere halt dort zum Beispiel überhaupt nicht dürfen, weil dieses ganze Fischgewässer, das ist ja wie ein Schatz und das muss auch so behütet werden und da kann nicht einfach jeder einfach so fischen, wie er möchte. Gibt's auch ganz scharfe Regeln. Und ich habe das große Glück, dass der Mensch, der sieht, dass mir das irrsinnig Spaß macht und dass ich das nicht mache als Geilheit, irgendwas zu schießen, sondern dass das halt sehr respektvoll alles ist und der unterstützt mich da und da darf ich dort fischen und jagen. Ne? Und das ist dann nochmal ein Mehrwert, das einen erfüllt. Ne? Sowohl jagdlich als auch lebensmitteltechnisch.
Du, und jetzt nochmal zurück über den Weg des Wildes aus dem Wald in die Küche quasi und zu deiner Jegetarier-Seite. Du hast schon erklärt, warum es dir wichtig ist, da Aufklärung zu betreiben. Wie tust du das? Also wie versuchst du da zu vermitteln, ein bisschen zwischen den Welten? Machst du das auch mit Verkostungen oder wen sprichst du da an? Und wie gelingt es da? Was sind da so die Reaktionen?
Also mit Verkostungen muss ich sehr aufpassen. Da habe ich mich lange noch nicht drüber traut, nur unter Freunden. Denn es ist auch so, du darfst ja als Direktvermarkter, darf ich ja das frische Wild 7 Tage lang verkaufen, aber nur in frischer Form. Das heißt, aber nicht tiefgekühlt, nicht verarbeitet, also nicht gebökelt oder Salami oder so, das darf ich nicht. Wenn ich dann aber zum Beispiel wieder ein Restaurant habe, dann darf ich das alles wieder machen, weil dann bin ich der Jäger, der quasi das Wild dem Restaurant verkauft und ich als Restaurant verarbeite es dann als Salami oder Wurst, was auch immer. Ne? Aber wie ich das den Leuten zugehe, ich bin ja sehr, wie soll ich sagen, ich rege auch gerne auf, das ist mir auch ganz wichtig, weil du musst zeigen, dass das alles nicht normal ist, wie es in der heutigen Massenindustriezeit zugeht mit den ganzen Massentierhaltungen. Oder schau mal an, fahr mal in die Steiermark runter und schau mal, wie viel Freilandhändel du da sehen wirst. Na, kein einziges. Und das ist auch ganz einfach erklärt, weil das Huhn, das hätte die Möglichkeit, ins Freie zu gehen, das wird aber so gestaltet, dass es halt im Zug ist und der Huhn mag keinen Zug, dann wird es halt nicht rausgehen. Du darfst es aber trotzdem als Freilandhuhn deklarieren. Genauso wie mit der ist ja genau dasselbe. Ne?
Gut, es gibt für die Kategorien bei der Hühnerhaltung gibt es ja ganz klare Regeln und ein Regelwerk irgendwie.
Darf ich kurz noch da hineingrätschen? Du bist direkt Vermarkter, ja, innerhalb von 7 Tagen musst du das Fleisch, kannst du es abgeben an Personen. Wie ist das mit Restaurants? Darfst du an Restaurants liefern oder?
Das mache ich mir nicht. Also das mache ich
nicht. Das machst du nicht. Also es ist immer für den Eigengebrauch letztendlich.
Ja, letztendlich ist das für den Eigengebrauch oder für meine Freunde rundherum. Ich bin halt sehr angreifbar, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Da gab es auch schon ein paar Probleme, auch rechtlich. Darf ich nicht näher drauf eingehen. Da bin ich sehr vorsichtig geworden und darum haben nur meine Freunde und der Freundeskreis von den Freunden vielleicht auch noch das Recht. Oder das Recht hört sich blöd an.
Die kriegen ja Fleisch
von mir. Und ich verlange auch nichts dafür. Ne? ich mache sehr gerne Tauschgeschäfte, dann kommt er halt mit einer Kante Speck und dafür kriegt er halt einen Schlögel von Wildschwein oder so. Tauschen wir gern rum. Das macht Spaß, aber leider kann ich das nicht noch weiter nach außen geben. Aber es wäre auch zu wenig dafür da, das sage ich auch ganz klipp und klar, denn das würde dann schon in Arbeit ausarten, die mir nicht gefallen würde, in Akkordtiere schießen zu müssen, nur damit die anderen ein Wildfleisch bekommen. Da habe ich keine Lust
drauf. Woher kriegt dann ein Restaurant Wild? Sind das dann Zuchttiere?
Das sind meistens Zuchttiere, ja. Denn ich kann nicht für jedes Restaurant sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Ich konnte noch nie mit einer Jägerschaft eine Übereinkunft finden, dass ich so und so viele Rehe in der Woche bekomme, damit ich es auf die Speisekarte geben kann und dass es nie aus ist. Und das geht bei Wild aber nicht, denn die Natur entscheidet, ob du dein Wildbret bekommst oder nicht. Aber es gibt sehr, sehr gute Wildgatter, Halterzüchter, wie man das auch nennen möchte. Zum Beispiel der Hannes Wiesmeier in Hennersdorf, der macht das ganz, ganz super mit seinem Dammwild. Das wird alles, denn Wild ist mal erstens einmal nicht biologisch in der freien Natur. Das funktioniert nicht, weil das kann ja fressen, was es möchte. Aber sein Dammwild ist zum Beispiel rein biologisch, weil er haltet das anständig, füttert es mit biologischem Futter, erfüllt alle Richtlinien dafür und der macht das richtig toll. Und es ist ja so, dass bei vielen die Gatterhaltung verpönt ist. Das ist aber tausendmal besser als Massentierhaltung. Ne? Das vergessen viele. Natürlich brauche ich in einem Dammwildgatter jetzt großartig nicht jagen. Da reden wir nicht von Jagen, sondern da reden wir von Entnehmen. Ganz einfach ein Tier schlachten mit einem Schlachtschussapparat.
Wie wenn du ein Rind aus einem Bestand nimmst.
Ja, und ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, ob man denn nicht, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, nicht domestizierte Tiere, also Wildtiere, darfst du im Gatter schießen. Ich glaube, musst du sogar, das weiß ich nicht. Aber das Tier hat auf jeden Fall keinen Stress. Wurscht, ob ich es jetzt da schieße mit einem Gewehr oder mit einem Schlachtschussapparat. Macht bumm, ziehst raus und wird verarbeitet quasi. Ne?
Aber es ist ein interessanter Punkt, weil jetzt, Christoph, ich nehme an, wenn du in einem Gasthaus Wild bestellst, gehst du davon aus, dass das ein Wild ist, das von einem Jäger im Wald, also im natürlichen Lebensraum erlegt ist?
Eigentlich ja, weil ich nicht genau wüsste, ob das in dem Stall steht oder so.
Ja.
Interessanter Punkt, dafür das Thema Herkunftskennzeichnung zu sagen, gerade beim Wild.
In diesem Fall kann es ja gekennzeichnet werden und auch als Bio sogar.
Ich würde sagen, das ist doch gar nicht so schlecht eigentlich.
Nein, ich möchte es auch nicht bewerten, aber nur zu sagen, man gibt dem Gast, der selbst vielleicht nicht Jäger oder Jägerin ist, schon ein Gefühl für, wo kommt das Wild her? Ist es ein gattergehaltenes Tier, gezüchtet? Ja. Oder ist es aus der freien Wildbahn, wo ich meine, das würden die meisten erwarten, wenn du
das ist die romantische Vorstellung, dass der Dorfjäger in den Wald geht und das Gasthaus...
Also so ist es ja schon auch. Also ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass es nirgends ein echtes Wild gibt. Natürlich gibt es das und das ist auch gut so, aber das wirst du nie auf einer Speisekarte finden, sondern meistens auf einer Tagesempfehlung oder Wochenkarte oder so. Ne?
Je nachdem, wie es halt verfügbar ist oder ob ein Jäger einen Schuss gelingt oder nicht gelingt. Man kann das Wild ja nicht planen.
Und natürlich in Wien ist das schwieriger. Aber natürlich gibt es halt in Wien auch ein paar Lokale und ich kenne auch ein paar, wo die haben halt ihre Bezugsquellen, wo sie wirklich ein gutes, frisches, echtes, ehrliches Wildbret bekommen. Aber am Land ist es natürlich viel einfacher. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
Du hast mehr Nähe zu Jagd und möglicher Beschaffung,
ja, irgendwie, oder? Ja, absolut.
Mir scheint die Beurteilung des Fleisches sehr wichtig zu sein, weil es gibt ja keinen Tierarzt oder ähnliche Personen, die jetzt das Fleisch klassifizieren und man hört ja unterbrochen irgendetwas, ja. Krankheiten bei Vögeln, Schweinen, was weiß ich alles. Ja, also wenn ich jetzt eine Fasan bestelle zum Beispiel, du bist befugt, das zu machen, hast du ein gutes Gefühl dabei, zu sagen, ja, dieses Wildschwein ist
sicher.
Also dazu muss ich gleich vorweg sagen, das Allerwichtigste ist, der Ersteindruck, das ist immer am wichtigsten. Und sobald du überlegst, aha, das könnte aber weg. Da brauche ich gar nicht weiter nachdenken.
Ja, was machst du dann? Schießt du es dann trotzdem, wenn du glaubst, dass es ist irgendwie krank, das Tier?
Na, dann schieße ich es auf unbedingt.
Dann erst recht.
Aber das Fleisch wird natürlich nicht verwendet. Nein, dann, oder?
Darum geht es mir auch in dem Fall nicht. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Tier schon sehr abgekommen, also in der Jägersprache abgekommen, also sehr mager ist und oder verkrüppelt ist oder offensichtlich, dann schieße ich es, da denke ich gar nicht lange nach.
Okay.
Also in der Schusszeit schon gar nicht. In der Schonzeit muss man aufpassen. Da muss man dann schon beweisen können, dass das Tier zurecht geschossen wurde, weil es halt krank ist.
Wem gegenüber? Ich meine, eine naive Frage.
Landesjagdgesetz gegenüber. Ich darf ja nicht einfach ein Tier schießen, das ich in der Zeit nicht schießen darf.
Du deklarierst jedes Tier, das geschossen wird.
Muss ich, ja. Okay. Selbstverständlich. Da gibt es auch Formulare, die ausgefüllt werden müssen.
Unmittelbar nachdem du schießt. Ja, vielleicht genau. Kannst du das noch kurz beschreiben. Was passiert denn? Du hast vorhin beschrieben, du nimmst das Tier, also du brichst das auf im Wald. Nimmst du die Innereien, die du verarbeiten möchtest, mit und den Tierkörper, gehst in die Kammer und da muss man ja einen Zettel ausfüllen. Ja,
bevor ich in die Kammer gehe, und das mache ich noch, wenn ich beim Wild bin, machst du eine Schussmeldung an den Hauptpächter. Mhm. Das alles ist leider notwendig, weil sehr viel Schindluder getrieben wurde, eben Abschüsse in der Nacht und so weiter. Ne? Darum gibt es auch eine Grünvorlage quasi. Das heißt, Grünvorlage bedeutet, das frische Wildbret, in dem Fall das frische Wild, muss den Verantwortlichen gezeigt werden.
Und der ist dann auch da, oder wie?
Der muss. Entweder muss ich zu ihm kommen oder er kommt zu mir und schaut sich das an. Ja. Also da geht es jetzt nicht um ein Wildschwein oder ein Reh, aber wenn du ein Rehbock schießt zum Beispiel, immer Trophäenträger quasi, also die Ding, dann wird das, muss das beschaut werden quasi. Ne?
Das heißt, da geht es auch darum, ist es ein Stück, das freigegeben ist, ist die Uhrzeit richtig,
dann genau.
Gewicht dokumentiert man, ja, oder?
Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass...
Wo du es erlegt hast?
Ja, das Wichtigste ist einfach, wann ich es geschossen habe und ob das das richtige Tier war, das ich geschossen habe, damit keiner Schindluder betreibt. Das ist halt...
Da kann aber wahrscheinlich auch was daneben gehen, oder? In der Dämmerung oder was weiß ich, was...
Kann, aber... Wie gesagt, kein Jäger, kein Mensch ist ohne Fehl. Mir ist auch schon mal was passiert, Gott sei Dank jetzt nicht so was Gravierendes, aber prinzipiell gilt der Grundsatz, was du nicht kennst, das schießt nicht tot. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin in der Dämmerung, dann lasse ich halt einfach den Finger gerade, dann kann da kein Fehler passieren, ganz einfach. Denn immer dann, genauso wie beim Fleisch, wenn du da nicht sicher bist, ob das gut ist, weg damit. Wenn du nicht sicher bist, was und welches Tier vor dir steht, dann lass du den Finger gerade, ganz einfach. Und es gibt halt viele, die sich nicht so dran halten, einfach auf den schwarzen Fleck drauf und gut ist. Ne? Und deshalb gibt es auch diese ganzen Regeln, weil es solche Leute noch immer gibt.
Noch einmal zur Fleischsicherheit, ja. Ne? Weil das ist mir irgendwie so ein wichtiges Thema, weil es irgendwie,
ja,
ich kenne mich da nicht aus. Ja? Und es gibt ja keine zwischengeschaltete Stelle, die eine Beurteilung abgibt. Oder? Das bist du, ja.
Das ist eine eigene Ausbildung, die man machen muss, muss man vielleicht dazu sagen.
Ist jetzt nicht so großartig, das ist in einem Tag in Wirklichkeit erledigt.
Ja, aber du lernst wahrscheinlich Dinge so, woran machst du denn die Beurteilung fest, je nachdem, welches Wild das ist, beziehungsweise was wahrscheinlich die Prüf- oder diese Ausbildung alleine nicht ausreichen würde, wenn du nicht sehr viel Erfahrung als aktiver Jäger hast,
oder? Und als Koch.
Und als Koch.
Ja, stimmt. Da wirken drei Faktoren aufeinander, die alle gut sind in Wirklichkeit. Ne? Es ist ja so, warum ich da so daran interessiert bin. Nicht, weil ich jetzt Sorgen um den Rudi und die Rese habe, sondern weil ich Sorge habe um meine Kinder. Ich habe ja vier Söhne, also um meine Familie habe ich Angst, dass die was Schlechtes essen könnten. Und das will ich halt unbedingt vermeiden. Und drum schau. Aber natürlich auch, ich bin ja für andere Menschen auch verantwortlich, geht es um diese genauso. Aber der Grundgedanke ist der, was ich oder meine Familie nicht essen würde, würde ich den anderen auch nicht geben. Deshalb ist die Familie für mich die erste Instanz. Ich sehe das Tier lebend, ich sehe es tot. Wenn ich das Tier aufbreche, also die Organe entnehme, schaue ich ja jedes Organ an. Ich schaue das Herz an, ich schaue die Leber an, ob die schön glänzend ist, schöne scharfe Kanten hat, ob die Milz nicht vergrößert ist, ob der Darm Parasiten hat, ob die Lunge Würmer hat. Also da gibt es sehr viele Faktoren, die du beachten musst, gell, und auch begutachten musst vor allem. Ne? Und das geht halt manchmal nicht im Revier, sondern wenn ich mir halt unsicher bin, wie gesagt, dann denke ich gar nicht dran, das Fleisch zu verarbeiten, sondern das kriegt vielleicht sogar der Hund oder halt muss ich es halt zur Tierverwertung bringen. Aber ich schaue mir dann trotzdem die Innereien, nehme ich manchmal schon mit, schaue ich mir im Licht genau an, weil mit der Taschenlampe siehst du auch nicht alles. Aber wenn ich schon sehe, die Leber passt, die Milz passt, dann gibt es
weißt du schon, großartigen. Okay.
Und wie gesagt, lebend zählt schon mal der Gesamteindruck und da siehst du schon, ist das Tier gesund oder krank. Und, ja. So läuft das ab. Ja, und dann kommt es halt in die Wildkammer, wird aufgehängt und dann verarbeite ich es halt ein paar Tage später. Du hast alle Fleischteile vakuumieren. Und jetzt komme ich auch zu einem interessanten Teil. Sagen, ja, und ich hätte gerne die Edelteile und Ding. Sag ich, ui, was Edelteile? Das ganze Tier ist ja ein Edelteil. Nicht nur der Rücken und das Filet, sondern das ganze Tier. Und die Freunde, die ein Wild bekommen, können sich auch nie aussuchen, was sie bekommen, sondern das stelle ich ihnen halt zusammen und fertig. Wenn sie damit unglücklich sind, haben sie halt ein Pech gehabt. Ja, ist halt mal so. Aber meistens kriegen sie die für vermeidlich, für viele Personen die vermeidlichen Edelteile, denn mit dem Rücken oder mit dem Filet fange ich persönlich gar nichts an. Das ist das Geschmacksloseste. Natürlich ist es, schmeckt
aber das freut die anderen natürlich sehr.
Das freut die anderen sehr, weil die brauchen das nur runterbraten und fertig. Ich bin aber Koch. Mich interessiert lieber, wie ich einen leibenden Hirschfuß mache, zum Beispiel einen saurer Hirschfuß oder so. Solche Geschichten, das hat was mit Kochen zu tun, nicht das Steak runterbraten. Ja,
da muss man aber auch erst reinwachsen, dann um den Hirschfuß zu bestellen, oder?
Ja, man muss ja wissen, was tut man mit diesen Teilen. Ne? Ja. Das heißt, du kannst da ja auch Kompetenz vermitteln in der Verarbeitung,
ja,
oder?
Ja, immer. Und wenn ich das in einem Lokal machen würde, würde das ja nicht auf der Karte oben stehen, sondern das wäre dann eine Empfehlung. Sagt, hey, da probiert das einmal. Und dann isst das und sagt, boah, ursuper, was war denn das? Und dann sage ich so, sind die meisten sehr, sehr verwundert oder Ding. Im Kopf ist bei vielen Menschen natürlich ein Ekel da, wenn es um Innereien geht oder um ungewöhnliche.
Sind wir wieder bei der Anonymität des Fleisches,
was ja, wir vorher genau gesagt haben. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Supermarktfleisch so verachte, denn da wird alles steril, im besten Fall steril verpackt, sau verpackt, unkenntlich gemacht, dass du gar nicht mehr siehst, dass das ein tolles Lebewesen war. Und das mag ich halt überhaupt nicht. Deshalb ist ja die Jagd auch so negativ oft angesehen bei vielen Konsumenten. Der sitzt vom Computer mit seiner Leberkassemmel im Mund und schreibt, wie arschig nicht die Jagd ist. Das, sowas halte ich halt überhaupt nicht aus. Ne? Und das ist aber dieser Fall jetzt, da ist es halt vielleicht übertrieben wirkend, aber es ist schon so, dass viele Leute sagen, so, warte, die depperten Jager und Ding und essen aber selber Fleisch aus dem Supermarkt. Und da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, das verstehe ich ja nicht. Ne?
Isst du selber weniger Fleisch im Vergleich zu früher, seit du es selbst organisierst, weil du anders damit umgehst?
Viel weniger, denn du darfst ja nicht vergessen, das heißt, wenn ich kein Fleisch im Supermarkt kauft, heißt das nicht nur, dass ich kein Frischfleisch kaufe, sondern das heißt, ich kaufe auch keine Salami, ich kaufe auch keine Extrawurst, ich kaufe nichts von solchen Dingen. Und das dezimiert natürlich die Fleischmenge, die du isst, denn gute Sachen so leicht zu bekommen, ist auch nicht so einfach und somit fällt es dann halt öfters aus. Ne? Ich bin jetzt aber keiner, der Wasser predigt und Wein trinkt. Natürlich, die Kinder kriegen auch mal eine Käseleber, Kässemmel oder sonst irgendwas, denn die sollen das für sich selbst bestimmen. Ich bin da nicht so ein, ich sag's jetzt mal freundlich, so ein Veganer, der sein Kind dazu zwingt, auch vegan zu leben und den Hund zwingt, auch vegan zu leben, das möchte ich nicht. Sondern,
das dürfen sie mal selber entscheiden. Ne?
Das darf jeder für sich selbst entscheiden und für mich dürfen das meine Kinder auch entscheiden. Und wenn der halt eine Leberkassemmel isst, dann bitte, iss halt eine. Ab und zu kann es passieren, dass ich auch eine esse. Ganz einfach.
Es gibt ja nicht nur, da muss ich jetzt einhaken, es gibt ja nicht nur sich vegan ernährende Menschen, die vielleicht ihren Kindern was vorgeben, das hast du ja in allen Ernährungsformen wahrscheinlich. Ja, aber das heißt, dein Punkt ist, dass du sagst, du versuchst das nicht dogmatisch anzugehen, sondern auch ein bisschen zu begeistern für eine Ernährungsweise?
Naja, einer der Punkte, ich möchte da noch ganz kurz anschließen, einer der Punkte ist natürlich auch die Kritik am Waffengebrauch. Mhm. Ja, also für mich.
Berechtigt auch, Gott sei Dank.
Warum berechtigt? Wie willst du das Reh mit einem Messer töten? Oder?
Also zum jagdlichen Waffengebrauch,
naja,
meinst du?
Naja. Sozusagen Personen, die Waffen besitzen und töten. Das ist so das ungefähr.
Kannst du aber mit einer Glock 17 auch machen, also mit einer Handfeuerwaffe und kannst andere Menschen auch töten. Ne? Ich finde das Waffengesetz, so wie es ist, viele regen sich drüber auf, gar nicht mal so schlecht. Und es ist auch gut, dass scharf drauf geschaut wird. Ich schaue, wie viele Trotteln rumlaufen. Und viele bekommen einfach so eine Handfeuerwaffe, mit der sie viel Unheil anrichten können. Drum, ich habe da gar nicht so ein Problem, wenn da scharf drauf geschaut wird, sage ich da ganz, ganz ehrlich. Ne? Abgesehen davon ist, dass die meisten Verbrechen mit Schusswaffen nicht mit registrierten.
Das kommt noch dazu, weil alle anderen sind sowieso registriert und überprüfbar.
Aber wie ist das Erlebnis, wenn du jetzt im Wald bist, im Revier bist und die Waffe bei dir hast, logischerweise, ist dir da schon mal untergekommen, dass du auf, weiß ich nicht, Wanderer, Mountainbiker stößt, die das irritiert oder kommt es da zu unangenehmen Situationen, wenn du mit der Waffe reingehst oder überhaupt, weil du sagen musst, es könnte sein, dass du jetzt schießt, das ist ja auch gefährlich für jemanden, der auch gerade im Wald ist, wie gehst du damit um?
Also es kommt immer darauf an, wie man Wald reinschreit, so kommt es zurück in Wirklichkeit. Aber ich möchte ein Vorbild sein und ich möchte die Jagd in positiven Sinne für den Menschen im Geist auch gestalten. Und drum lasse ich mich da auf gar keine Diskussionen oder sein. Und ich bin auch freundlich, wenn mich jemand das fragt, gebe ich ihnen eine freundliche Antwort. Ich kläre auch gerne auf. Also in Wirklichkeit ist das eigentlich kein großes Thema, denn die Menschen, die Natur genießen, die meisten zumindest, verstehen auch die anderen Abläufe. Zumindest im groben im Großen und Ganzen. Wenn du dann aber, und da möchte ich jetzt dann nicht nur die Wiener hervorheben oder so, wenn du, sagen wir so, wenn du gar nicht bezirks- oder landesspezifisch, wenn du Menschen hast, die in Großstädten leben und halt nur mal kurz rausfahren, irgendwo die Natur genießen und die Trampelpfade nicht benutzen, sondern mitten im Wald umrennen und dann den Jäger mit einer Waffe sehen und sich großartig drüber aufregen, dann erkläre ich ihnen schon, welche Rechte sie einmal im Wald haben. Und welche Rechte das Wild oder welche Rechte im Wald gelten. Ne? Ich habe auch genauso herumgrölende Menschen oder Leute, die in Einständen rumlaufen, also in Rückzugsort des Wildes rumtrampeln und herumgrölen. Und das muss ich den Leuten halt schon erklären. Aber eben, wie man reinschreit, so kommt es zurück und ich sage, hey, Volltrottel, was machst du da? Sondern ich versuche ihm das halt sachlich zu erklären und sage, Herrn, Sie haben da leider nichts verloren, weil so und so, bitte schauen Sie halt drauf. Aber mehr kann ich auch nicht machen und mehr werde ich auch nicht umsetzen. Und ich sage, nehmen Sie vielleicht bitte einen Hund an die Leine, weil jetzt ist gerade die Brut- und Setzzeit und da liegen die Kitze im Gras und ich habe schon oft der Kitz weggeräumt, das von einem Hund zerrissen worden ist. Ob Sie es dann tun oder nicht, ich bin nicht das Kontrollorgan, der mit dem Finger kommt oder sagt,
das aber will du ich schaust doch. Zumindest.
Ich schaue so. Schon und ja. Ich sage auch was, wenn mir das nicht passt, ne? Aber in höflicher Form. Aber so eine große Anfeindung oder so wie ich das jetzt in Deutschland öfters gesehen habe, mit Jagdgegnern, die Jagd stören oder durch den Wald laufen und absichtlich Wirbel machen und Dinge nicht. In unbedachter Form haben wir schon solche Leute auch, die mit der Stirnlampe mit einem Radl durch den Wald fahren, um eins in der Früh, weil sie es lustig finden.
Aber das Stichwort unbedacht ist gut. Ich glaube, in vielen Fällen, weiß nicht, wie du das siehst, ist es ja tatsächlich ein Unwissen. Ich glaube nicht, dass jeder, der nicht selbst einen Jagdschein hat, weiß, dass jedes Stück Fläche in Österreich ein Revier ist eigentlich in Wirklichkeit. Das steht ja nicht überall. Nein. Also das ist ja nicht wissend, dass man was stört, sondern man geht in einen offenen Wald spazieren, weil man denkt, erwartet, das ist für jedermann da, oder?
Darum sehe ich den ja nicht als Feind, sondern halt als unwissende Person, die man halt aufklären muss. Denn, wie gesagt, ich scheue mich von keiner Konfrontation. Solange es auf derselben Augenhöhe passiert ist, wird das ja, glaube ich, für keinen ein Problem sein. Ne? Und das darf man halt ansprechen, auch wenn was unangenehm ist. Aber meistens oder eigentlich fast immer wird es gibt immer unbelehrbare Personen. Ich möchte auch nicht belehren, sondern ich möchte erzählen. Aber manchen interessiert es halt einfach gar nicht und da weißt du, okay, dann brauche ich mich mit denen gar nicht weiter befassen, denn das ist sinnlos, ne? Aber so richtige Anfeindungen oder so irgendwas oder Angst auch nicht. Manchmal schon. Schaut der Jäger mit der Waffe. Meistens, wenn so Familien sind, ne, weil das Kind dann meistens sehr auf die Waffe, auf das Gewehr reflektiert. Oh, darf ich mal schauen oder Dings? Na, schauen vielleicht, aber mehr auch nicht. Das wollen natürlich die Eltern auch nicht, verstehe ich ja auch.
Und man ist natürlich auch auffällig, weil man ja meistens in der Jagd grün gekleidet ist. Also man sieht ja auch ein bisschen verkleidet aus für andere. Und eben in Kombination mit der Waffe, das ist schon ein anderes Bild, das man dann im Wald gibt als irgendein Spaziergänger. Ne?
Absolut, ja. Lustig ist es auch, ich hatte früher so ein kleines Auto, da passte das Wild halt nicht rein, habe ich hinten so einen Wildheckträger gehabt, also das Korb hinten, und da kommt das Wildtier halt hinein und wird halt ins Revier, also in die Kühlkammer geführt, ne? Und einmal habe ich einem Freund ein Wild gebracht, ein ganzes Wildschwein, und bin damit durch Wien gefahren. Na, mehr brauche ich euch nicht erklären. Also mehr Aufmerksamkeit kannst du gar nicht bekommen. Ne?
Köstlich. Aber gab es da jemanden, der dich darauf angesprochen hat bei einer roten Kreuzung oder so?
Ja, ich bekam sogar, ich glaube, das gibt es eh noch auf meiner Jägertare-Seite, 3 oder 4 Fotos zugeschickt von Leuten, die das alle fotografiert haben. Ja. Aber alles in einer positiven Form. Ne? Aber es ist ja so, ich sage halt immer, das meine ich aber jetzt gar nicht abwertend, die Stadtmenschen sind ja sehr denaturiert. Also das heißt, die haben nicht mehr viel Bezüge zur Natur, weil sie es halt vielleicht nicht interessiert, weil sie halt nur in der Stadt wohnen. Und für solche Menschen könnte das schon...
Bin mir nicht ganz sicher. Ich wohne in der Stadt und bin selber Jägerin und habe einen großen Bezug zur Natur. Ich bin mir nicht sicher, ob man das so schwarz-weiß sehen kann, wenn wir bei der Aufklärung bleiben, die ja wichtig ist, und das Verbinden zwischen den Welten. Heute so eine Aussage für etwas zu hart, ehrlicherweise. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. In einem städtischen Umfeld, du lebst halt nicht direkt in der Natur. Also ist der Umgang wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger mit Natur und mit Tieren. Oder auch, wie du selber beschreibst, du fährst ja selbst eine Stunde in dein Revier, um zu jagen. Oder? Ja. Und du lebst da heraus, aber eigentlich im Grünen.
Ja, weil es nicht anders geht, weil halt die ganzen Jagdgebiete, wie gesagt, überteuert, gepachtet werden und da kommst du halt gar nicht mehr ran, wegen der Exklusivität.
Je näher bei Wien, desto teurer offensichtlich, oder?
Genau so ist es. Ja. Oder überhaupt, je näher zu Großstädten, desto teurer wird es. Ne? Denn Wenn ich jetzt sage, ja, in Deutschschützen, zum Beispiel in Südburgenland, ist zum Beispiel, kostet das die Hälfte, oder in der Steiermark, in der tiefen Steiermark oder Mittelkärnten oder wie auch immer. Ne? Also da ist das halt ganz anders.
Was ist dein Ziel, Peter? Ist dein Ziel, dass jede, die Fleisch isst, künftig das selbst erlegt?
Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Also das, ich finde es toll, da stoße ich auch natürlich auf viel Kritik, aber zum Beispiel, ich habe damals, ich traue mir das ja gar nicht so sagen, so Hühnerschlachtkurse gemacht, wenn man wieder angefeindet werden kann. Allerdings habe ich das Schlachten für mich selbst übernommen und habe dann erklärt, wie man, weil ich möchte nicht jedem das Werkzeug in die Hand geben und sage, da, jetzt tötest du das Händel, aber habe ihm gezeigt, wie man das Tier dann verarbeitet, damit es genussfertig wird. Das ist sehr gut angekommen. Ich finde, wenn man Fleisch isst, sollte man das zumindest einmal gesehen haben, wie ein Tier getötet wird, geschlachtet wird, verarbeitet wird. Denn dann wird man sich wieder dessen bewusst, dass das einmal ein Lebewesen war und nicht nur ein Lebensmittel. Und das verschafft wieder etwas mehr Respekt zum Fleisch gegenüber. Das ist eigentlich mein Ziel, dass die Leute mehr Verantwortung mit den Lebensmitteln, mit den Ressourcen und mit dem Fleisch in dem Fall haben und auch mit mehr Respekt an das Thema rangehen und nicht so viel Fleisch essen. Ne?
Ursula, das ist ein schöner Abschluss.
Ein schöner Abschluss.
Wir haben sehr lang geredet, weil es ein sehr, sehr interessantes Thema ist.
Was hast du gelernt über die Jagd?
Über die Jagd, ja. Ich habe nur sehr, sehr grobe Ideen darüber gehabt und ich finde es extrem interessant, sozusagen die Details auch dann kennenzulernen.
War dir der Aufwand bewusst, den man betreiben muss, um ein Wildbret dann auch wirklich essen zu können?
Ich habe es gewusst. Wir haben gestern darüber geredet. Ich habe einen Großonkel gehabt, der in Mützzuschlag für das Revier zuständig war. Also ich habe es als Kind schon mitgekriegt, ein bisschen die ganzen Geschichten, aber die Details kenne ich eben nicht und auch nicht so stark die Umsetzung dann vom gejagten Tier in die Küche.
Ja.
Deswegen habe ich auch da ein bisschen nachgebohrt, weil ich das interessant finde.
Ja. Danke, Peter, für deine Zeit.
Ja, gerne. Eigentlich gäbe es ja noch so viel zum Erklären und zu sagen, denn das war ja wirklich nur ein grober Überblick, aber das wird halt einfach wirklich...
Ja, wir kommen noch einmal. Ja,
wenn ihr wollt, gerne.
Oder wir gehen mal mit, ja, das wäre auch interessant. Ja.
Christoph, jetzt haben wir sehr lange uns mit dem Peter unterhalten, in einer, wie ich finde, ein bisschen klischee-erfüllenden Umgebung. Wie ging es denn dir in diesem Jagdzimmer?
Das Jagdzimmer hat zwar die Klischees für mich erfüllt, ich habe aber das Gespräch mit Peter Zinter sehr, sehr interessant gefunden. Also ich verstehe den Peter, was er tut, dass er das frische Fleisch haben will. Ich verstehe auch, dass er es jagen will. Für mich ist es allerdings nichts. Also ich finde den Ansatz, Wild im Gatter zu halten, noch interessanter und dort das Wildfleisch zu entnehmen.
Das finde ich spannend, weil das finde ich ganz schrecklich. Gatterhaltung, selbst wenn jemand das sehr korrekt macht. Ich habe gelernt, das war für mich neu, es gibt Bio-Gatterwild. Weil eben in der freien Wildbahn kannst Wildtier ja nicht zertifizieren. Für mich ist Wild etwas, das sich tatsächlich wild und frei bewegt. Und ich fand spannend, dass er gesagt hat, er hat begonnen zu jagen, damit er gutes Fleisch für seine Familie bekommt. Aber er möchte nicht, dass wir das alle machen. Aber er wünscht sich, dass wir alle Respekt dafür haben, dass es ein Lebewesen braucht, damit wir ein gutes Lebensmittel bekommen, im Fall von Fleisch.
Das verstehe ich. Allerdings werde ich den Peter nicht reinpfuschen. Ich glaube nicht, dass ich auf die Jagd gehen werde. Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge, und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in 2 Wochen.
Produziert von Georg Gfrerer und dem Team Audio Funnel.